SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin. Harry Potter, ab 6 oder ab 12 Jahren. Ab wann ein Kind reif ist für einen Film in Schweizer Kinos, bestimmt neu eine Filmkommission. Wie machen die das? Wir fragen den Präsidenten der neuen Kommission im Tagesgespräch um 13 Uhr. In Japan soll die Sonne aufgehen mit einem Konservativen an der Spitze. Shinzo Abe will das Volk als Regierungschef.
Ich sehe den Wahlsieg nicht als ein Votum für eine nationalistische Politik,
sagt unser Japan-Experte. Entscheidender Machtkampf in Rumänien. Präsident Băsescu ernennt seinen Erzrivalen zum Ministerpräsidenten. Und entscheidende Frage fürs Männerski-Team. Hilft ein Materialwechsel aus dem Formtief heraus? Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Das Zutrittsalter für Kinofilme oder die Altersfreigabe für DVDs sollen nicht mehr in jedem Kanton einzeln bestimmt werden. Stattdessen wird die Altersfreigabe ab dem neuen Jahr neu für die ganze Schweiz festgelegt. Das teilen die kantonalen Polizeidirektoren mit. Darüber entscheidet vom 1. Januar an die sogenannte Kommission Jugendschutz im Film. Eine Kommission, welche die Kantone und die Filmbranche neu geschaffen haben. In Rumänien hat Präsident Traian Băsescu den bisherigen Premierminister Victor Ponta damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Die sozialliberale Union von Ponta hatte die Parlamentswahlen vom 9. Dezember mit einem Anteil von 60% gewonnen. Nach den Wahlen hatte Băsescu zuerst verlauten lassen, er werde Ponta nicht mit der Regierungsbildung beauftragen. Zwischen Băsescu und Ponta ist seit Monaten ein Machtkampf im Gang. Regierungschef Ponta hatte vergeblich versucht, den Präsidenten des Amtes zu entheben. Lockvogelangebote, Adressbuchschwindel und Werbeanrufe sind in der Schweiz seit April strenger reguliert. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb werde aber noch zu wenig durchgesetzt, kritisieren die Schweizer Konsumentenschützer. Sie haben bereits über 5'000 Beschwerden aufgenommen, wie sie mitteilen. In 50 Fällen habe man Klage eingereicht. Nächstes Jahr wollen die Konsumentenschutzorganisationen zudem juristisch gegen missbräuchliche allgemeine Geschäftsbedingungen von Unternehmen vorgehen. Die CVP will, dass in der Schweiz innovative Unternehmen bei den Steuern nicht zu stark belastet werden. Forschung und Innovation müssten gefördert und gegenüber der Konkurrenz im Ausland gestärkt werden. Die Christlich-Demokratische Volkspartei setzt sich auch für das duale Bildungssystem ein, mit Berufslehre und Schule. Dieses System müsse auch im Ausland bekannt gemacht werden. Sodann müssten die Lehrkräfte besser in den Naturwissenschaften ausgebildet werden. Schließlich, sagt die CVP, brauche es attraktive Lehrmittel, um das Interesse der Kinder und Jugendlichen für Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Das Zürcher Kantonsparlament hat das Budget für das nächste Jahr um 261 Millionen Franken gekürzt. Wie der Zürcher Regierungsrat den pauschalen Sparauftrag umsetzen will, bleibt ihm überlassen. Das Budget sieht nun einen Einnahmenüberschuss von 104 Millionen Franken vor, bei Ausgaben von insgesamt 14 Milliarden. Der verheerende Sturm Sandy, der Ende Oktober weite Teile der amerikanischen Ostküste verwüstete, kostet die Zürich-Versicherungen voraussichtlich 700 Millionen Dollar. Davon geht der Konzern nach der Schadensaufnahme aus. Diese Kosten würden das Ergebnis des vierten Quartals belasten. Ende November hatte bereits der Schweizer Rückversicherer Swiss Re mit Kosten von gut 825 Millionen Dollar gerechnet. Sandy werde die Versicherungen insgesamt zwischen 18 und 23 Milliarden Dollar kosten. Der Schweizer Zementkonzern Holcim baut sein Europageschäft ab. Wegen weniger Bauaufträgen sollen pro Jahr mindestens 120 Millionen Franken eingespart werden und 410 Millionen Franken werden abgeschrieben. Wie weit Stellen gestrichen werden, sagt Holcim noch nicht. In Irak hält die Serie von Attentaten an. Heute wurden bei mehreren Anschlägen mindestens 20 Personen getötet. Die meisten Anschläge ereigneten sich im Grenzgebiet zum kurdisch geprägten Norden des Landes. Die aktuelle Attentatsserie hängt laut Beobachtern mit dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Irak zusammen. Der Abzug erfolgte vor gut einem Jahr. Im Norden Pakistans hat ein Anschlag zahlreiche Opfer gefordert. Gemäß Nachrichtenagenturen sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden. Unter den Opfern befänden sich Frauen und Kinder. Der Anschlag sei in der Nähe einer Bushaltestelle verübt worden. Zur Tat hat sich bisher niemand bekannt. Und im Osten Afghanistans sind bei der Explosion einer Landmine mindestens 10 Mädchen getötet und 2 schwer verletzt worden. Die Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren starben beim Sammeln von Brennholz.
Sie hören Rendezvous im Internet neu auf saf.ch/rendezvous. So geht es hier weiter. Wie viel Gruseliges erträgt ein 6-Jähriger? Schweizweit einheitliche Antworten muss die neue Filmkommission Jugendschutz finden. Im Tagesgespräch um 1 fragen wir ganz genau nach. Mehr Wettbewerbsfähigkeit. Japans neuer Mann an der Spitze verspricht drastische Eingriffe in die Politik der Notenbank. Weniger Wettbewerbsfähigkeit. Warum höhere Steuern in Luzern und Umgebung plötzlich nicht mehr tabu sind. Und Kinderwünsche, Kinderwelten.
Jingle bells, all over red. Jingle bells, all over. Okay, von mir.
Diese Woche besuchen wir Kinder und fragen nach ihren Weihnachtswünschen. Heute Davide in einem Kinderheim bei Zürich. Nach Wetter und Verkehr.
Zuerst die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.885 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2079 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,82 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken, etwas Sonne und immer wieder Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1000 Metern. Mit Westwind steigt die Temperatur auf 6 bis 10 Grad an. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 5 Grad. Morgen Dienstag geht es im Norden wechselhaft und windig weiter. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 700 Meter. Mit 5 Grad wird es etwas kühler. Im Süden scheint oft die Sonne bei 7 Grad.
Wie alt muss ein Kind sein, um im Kino den neuesten Fantasyfilm «Der Hobbit» zu schauen? Oder ab wann darf es sich Harry Potter zu Gemüte führen? Dies soll neu eine Kommission mit dem Namen «Jugendschutz im Film» festlegen – und zwar für die ganze Schweiz einheitlich und verbindlich. Denn heute können Kinder den gleichen Film in einem Kanton anschauen und in einem anderen Kanton ist er für ihre Altersklasse verboten. Raphael Vonmatt.
Harry Potter! Was für eine unglaubliche Ehre!
Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Im Kanton Genf ist dieser Harry Potter-Film ab 12 Jahren freigegeben. Im Kanton Zürich dagegen bereits ab 6 Jahren. Dass dieser Kantöndigeist jetzt durch die Schweizerische Kommission Jugendschutz im Film abgelöst wird, das überzeugt Hans-Jürg Käser, den Präsidenten der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren.
Ich finde, diese Einheitlichkeit ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft.
Die Kommission ist breit abgestützt mit Erziehungsfachleuten, Juristen und Vertretern der Filmbranche. Präsident ist Marc Flückiger vom Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Er sagt, die nationale Lösung bringe einen großen Vorteil.
Sie soll vor allem den Kinder- und Jugendmedienschutz stärken, indem es den Eltern, das sind die primären Verantwortlichen für ihre Kinder, eine klare Orientierung gibt, welcher Film für welches Alter geeignet ist.
Die Fachleute der neuen Kommission werden aber nun nicht jeden Tag im dunklen Kinosaal sitzen und sich alle neuen Filme anschauen. Bei den meisten Filmen wird die Schweiz das Zulassungsalter der deutschen Behörden übernehmen, wie Hans-Jürg Käser sagt.
Man übernimmt es aus Deutschland, weil man davon ausgeht, dass auch dort bereits Fachleute sich intensiv mit der Thematik befasst haben. Ich denke, das ist eine verhältnismäßige Lösung.
Gerade dagegen gibt es aber auch kritische Stimmen. In der Westschweiz befürchtet man eine Bevormundung. Tendenziell toleriert die Romandie erotische Szenen eher als die Deutschschweiz, legt aber einen strengeren Maßstab bei Gewalt an. Das neue System erlaubt es nun nicht mehr, solche kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen. Und Kritik kommt auch noch aus einem anderen Grund. Bisher gilt in der Schweiz für Filme das Grundalter von 16 Jahren. Wenn ein Film also nicht speziell eingestuft ist, dann ist er ab 16 freigegeben. Deutschland kennt aber das Grundalter 18 und das soll künftig auch für die Schweiz gelten. Dagegen haben im Kanton Zürich 3 Filmverleiher Beschwerde eingereicht. Die Kantone sind dennoch überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben. Der Präsident der Jugendschutzkommission, Marc Flückiger, sagt, man stütze sich auf klare Prinzipien ab.
Es gibt Kriterien, einen ganzen Kriterienkatalog, Gewalt, Sexualität oder eben dann Sexismus. Und das ist natürlich altersentsprechend sehr unterschiedlich.
Fragen muss man sich aber, ob das neue einheitliche und verbindliche Zulassungsalter für Kinofilme im Internetzeitalter wirklich etwas bringt. Heute kann man Filme ja auch im Internet schauen. Marc Flückiger verweist auf die Verantwortung der Eltern. Er glaubt an den Sinn der neuen Regelung, gibt aber auch zu:
Eine totale Kontrolle wird nie möglich sein. Da darf man sich gar keine Illusion machen.
Sagt Marc Flückiger, der Präsident der neuen Kommission für Jugendschutz im Film. Er ist auch Gast im Tagesgespräch um 1. Eigentlich ist es für Japan undenkbar. Shinzo Abe bekommt eine zweite Chance als Regierungschef. Schon einmal hat er den Posten innegehabt, ein Jahr lang. Anfangs noch auffallend populär, wurde er damals ausgelacht wegen seiner zögerlichen Politik. 2007 gab er darum auf, müde, entnervt und geplagt von Magengeschwüren. Jetzt ist er also zurück. Frage an Martin Fritz: Ist Shinzo Abe entschlossener und fitter als damals vor 5 Jahren?
Also damals ist der Abe überraschend zurückgetreten. Er leidet seit langem an Colitis ulcerosa, das ist eine chronische Darmentzündung, die Durchfälle verursacht. Und diese Krankheit hatte sich durch den Stress als Regierungschef verschlimmert. Aber seit einigen Jahren nimmt Abe ein neues Medikament und er sagt, er habe keine Probleme mehr, isst sogar demonstrativ vor Journalisten ein scharfes Currygericht, um das zu beweisen.
Japan hat ja im Moment viele Probleme, Überalterung, Staatsschulden, Konjunktursorgen. Und da will Abe nun die Wirtschaft ankurbeln und das Wirtschaftswachstum auf sagenhafte 3% hieven. Wie will er das schaffen?
Ja, da gibt es jetzt das Stichwort Abenomics. Die 2 größten Sorgen der Japaner sind ja Deflation und der starke Yen. Beides behindert das Wachstum und damit die Schuldenbekämpfung. Und die Lösung von Abe besteht darin, die Staatsausgaben zu erhöhen und die Geldpolitik aggressiv zu lockern. Das soll den Yen schwächen, dann diese Nachfragelücke füllen und die Rückkehr zur Inflation bringen. Und dann würden die Bürger mehr konsumieren und die Firmen mehr investieren. Die Steuern sprudeln dann stärker, was wiederum die Neuverschuldung verringert, so diese Theorie.
Den Yen schwächen also das Rezept, da müsste ja die Notenbank mitmachen. Macht sie das?
Ja, bisher leider nicht. Also Abe hat heute bei seiner ersten Pressekonferenz angekündigt, dass er eine Art Vertrag mit der Notenbank schließen will, damit sie ein Inflationsziel von 2% akzeptiert. Das wäre doppelt so hoch wie bisher. Der Notenbankgouverneur soll auch immer in die Entscheidungen der Regierung zur Wirtschaft einbezogen werden. Aber der jetzige Gouverneur Shidakawa sträubt sich. Deshalb ruhen die Hoffnungen von Abe darauf, dass er im Frühjahr, wenn die Spitze der Notenbank ihren regulären Amtswechsel hat, einen Geldpolitiker nach seinem Geschmack durchsetzen kann.
Wenn dann aber den Wert des Yen drücken kann, ab dem Frühling, kann man davon ausgehen, dass die USA, Europa und Asien dann Gegenmaßnahmen treffen.
Ja, wir befinden uns ja in einer Art weltweiten Währungsabwertungswettlauf. Von den negativen Folgen können die Japaner und auch die Schweizer ja ein Lied singen. Also die sind natürlich dann nicht zufrieden, wenn es tatsächlich Abe gelingen sollte, den Yen abzuwerten. Andererseits, solange das nicht mit Deviseninterventionen geschieht wie in der Vergangenheit, können sie dagegen wenig sagen.
Unruhe dürfte Abe also in die internationale Wirtschaft bringen. Was bringt er in die Politik, zum Beispiel mit dem Nachbarn China?
Also über diese umstrittenen Inseln, darüber will Abe nicht verhandeln, das hat er heute auch nochmal deutlich gesagt. Andererseits will Abe den Dialog mit China vertiefen, wie er gesagt hat. Das hängt damit zusammen, dass der Markt in China enorm wichtig ist für die japanische Wirtschaft. Daher gibt es auch Druck von den Unternehmen auf Abe, seinen Nationalismus zu zügeln. Ich sehe den Wahlsieg nicht als ein Votum für eine nationalistische Politik. Das sieht man auch zum Beispiel schon an der niedrigen Wahlbeteiligung.
Sagt der Journalist Martin Fritz. Er berichtet für uns aus Tokio. 1:15, Sie hören Rendezvous. Luzern hat in den letzten Jahren kräftig im Steuerwettbewerb mitgemischt. Seit 10 Jahren sank die Steuerbelastung stetig. Seit gestern ist Schluss damit. Die Stadt Luzern hat einer Erhöhung der Steuern zugestimmt. Und auch an anderen Orten in der tiefsteuerverwöhnten Zentralschweiz sind höhere Steuern plötzlich kein Tabu mehr. Beat Vogt berichtet.
Die vergangenen 10 Jahre waren für Luzernerinnen und Luzerner goldene Zeiten. Für Private sank die Steuerbelastung um rund 25%, für Unternehmen sogar um über 60%. Nächstes Jahr geht es erstmals wieder in die andere Richtung. Die Stadtluzerner haben am Wochenende einer Steuererhöhung klar zugestimmt und werden 3% mehr Steuern bezahlen. Ein Wendepunkt findet Stadtpräsident und Finanzdirektor Stefan Roth.
Ich denke, für die Stadt ist es eine Trendwende. Eine Trendwende in diese Richtung, dass eben eine Steuerpolitik nicht nur immer eine One-Way-Angelegenheit ist, nämlich nach unten.
Sondern, so der CVP-Politiker, auch nach oben. Steuerpolitik müsse flexibel sein. Das sind Töne, die bis vor kurzem von bürgerlicher Seite kaum zu hören waren. Doch die bürgerliche Phalanx gegen Steuererhöhungen bekommt Risse. In Luzern setzten sich sogar wichtige Exponenten der FDP für höhere Steuern ein. Am stärksten äußert sich diese Tendenz bislang auf Gemeindeebene, und dies nicht nur im Kanton Luzern. Auch im Tiefsteuerkanton Schwyz diskutieren viele Kommunen über Steuererhöhungen. Die Gemeinde und der Bezirk Schwyz beispielsweise haben den Schritt bereits getan. Und im Kantonsparlament steht die CVP seit neuestem offen für eine Steuererhöhung ein. Schwyz habe den Steuerwettbewerb zu weit getrieben, sagte Kantonsrat Bruno Behler letzte Woche im Parlament.
Nach dem Prinzip Hoffnung hat man einfach die Steuern gesenkt, dass es fast am Teufel geruset hat. Und jetzt haben wir ein Loch geschaffen, selber geschaffen. Dort liegt das Problem. Wenn die Steuersenkungen nicht gemacht worden wären, hätten wir heute schwarze Zahlen.
So aber rechnet der Kanton Schwyz für nächstes Jahr mit einem Minus von satten 100 Millionen Franken. Trotzdem verhinderte die Mehrheit von SVP und FDP eine Erhöhung der Kantonssteuern. Doch die Regierung sieht bald keinen anderen Ausweg mehr. Auch in den anderen Zentralschweizer Tiefsteuerkantonen sieht es wenig rosig aus. Zug budgetiert rote Zahlen, Ob und Nidwalden leben zurzeit von ihren Reserven. Wie lange sie diese Taktik noch durchhalten können, ist offen. Der Steuerwettbewerb scheint an seine Grenzen zu stoßen. Dies vermutet jedenfalls der Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth.
Ich denke, wir werden auch in Zukunft Steuerwettbewerb haben. Aber Steuerwettbewerb bedeutet eben auf der einen Seite, dass Steuern nach unten gehen können, wenn es eben der Wirtschaft gut geht. Und in schwierigen Zeiten ist es ganz, ganz bedeutsam, dass man mit der Bevölkerung eben dann auch über eine Steuerfußerhöhung diskutieren kann.
Dass die grösste Gemeinde der Zentralschweiz, die Stadt Luzern, gestern diesen Schritt getan hat, dies könne durchaus Signalwirkung haben, meint Stefan Roth. Der Luzerner Stadtpräsident sitzt selber auch im Kantonsparlament und setzt sich dort dafür ein, dass seine Partei, die CVP, nächstes Jahr umschwenken und auch auf Kantonsebene für höhere Steuern einstehen wird.
Zeit für Kinderwünsche und Kinderwelten.
Jingle bells, all over red. Jingle bells, all over red. Okay, warte mal.
Die letzten Tage vor Weihnachten besuchen wir Kinder, Reiche und Arme, in der Schweiz und im Ausland. Wir fragen sie nach ihren Wünschen und erhalten einen Einblick in ihr Leben. Heute zu Beginn besuchen wir einen Knaben, der in einem Kinderheim in der Region Zürich wohnt. Wir nennen ihn Davide. Zu Besuch beim 8-jährigen Davide war Christian von Burg.
Davide sitzt vor dem Computer. Mit der Maus massakriert er mittelalterliche Krieger.
Das ist der letzte Kampf. Letzter Kampf. Letzter Kampf. Danke.
Davide arbeitet hochkonzentriert. Er kennt sich aus in der virtuellen Welt, sammelt Punkt um Punkt. Auf dem Bildschirm läuft das Blut. Aber ein kalter Schlechter ist Davide nicht, dieser 8-jährige Bub mit den dunklen Augen. Beim Computerspiel sitzt er auf dem Schoß von Denise. Sie ist 12 und sie schaut zu ihm, wie zu einem kleinen Bruder. Manchmal nennt sie ihn mein Baby.
Ja, ich kann ein Punkt hat mir gefällt.
Jetzt gibt's Zviri. Die meisten der Kinder, die hier wohnen, sind zurück aus der Schule. 8 Kinder sind es insgesamt. Sie sind zwischen 7 und 18 Jahre alt. Der Wohngruppenleiter stellt Früchte auf den Küchentisch, Wasser, ein paar Gurzli. Die Kinder erzählen von der Schule. Die Stimmung ist gut.
Wenn sie eine Lehrerin wäre, würde ich nie wieder gehen.
Wie Frau Hobby.
Okay.
Die Runde in der modernen Wohnung wirkt wie eine große Familie. Aber dort, wo sie herkommen, diese Kinder, sieht es anders aus. Einige wurden geschlagen oder missbraucht. Manche Eltern sitzen im Gefängnis oder in der psychiatrischen Klinik. Die Betreuerinnen und Betreuer hier versuchen den Kindern einen neuen, geschützten Rahmen zu geben. Davide steht auf vom Zviri-Tisch und führt durch die große Wohnung hier am Rand von Zürich. In Davides Zimmer an der Wand neben dem Lavabo hängt ein Plan. Ablauf am Morgen steht drauf. Und dann nach 2-mal Wecken aufstehen, aufs WC gehen, z'Morgen essen, Punkt für Punkt. Daneben ein Kleiderschrank, ein Bett und im Bett, halb unter dem Duvet versteckt, ein weiß gerahmtes Foto. Eine Frau mit langem, schwarzem Haar. Es ist Davides Mutter.
Sie ist grünlos. Also, sie kann nicht hören.
Davide lernt deshalb Gebärdensprache. Er könne sich mit seiner taubstummen Mutter recht gut verständigen, sagt er. Jedes zweite Wochenende darf er nach Hause. Und dort tut er, was ihm am meisten Freude macht.
Spielen, gamen, Fernsehen schauen. Ein bisschen rechnen auch.
Davide bekommt wenig Unterstützung zu Hause. Sein Vater ist seit einem Unfall ebenfalls behindert und arbeitet in einer geschützten Werkstatt. Die Eltern sind in Scheidung. Vor dem Heim lebte Davide bei einer Pflegefamilie, aber das ging nicht gut. Und schon davor war er im Heim. Er hat sich daran gewöhnt. Er schätzt die anderen Kinder und auch die Erwachsenen, die da sind.
Meistens ist immer der Roman oder Monika oder Katja.
Aber das sind Betreuungspersonen. Sie erziehen. So wie Eltern Liebe geben und kuscheln, können sie nicht mit dem 8-Jährigen. Davide schaut auf das Bild im Bett. Für ihn ist klar, wo er am liebsten ist.
Also am schönsten bei meiner Mutter und auch mit meinem Vater, auch mit meinem Bruder.
An Weihnachten sollen möglichst alle Kinder heimgehen. Das ist das Credo der Heimleitung hier, auch in schwierigen Fällen. Davide wünscht sich einen Star-Wars-Kalender, eine neue Playstation und ein Trottinett. Darüber hinaus träumt er davon, berühmt zu werden. Berühmt und reich, sehr reich. Eine eigene Limousine, ein eigenes Kino, das möchte Davide. Und?
Ich würde noch meine Mutter Geld geben.
Geld für die Mutter, weil die viel zu wenig hat. Unterdessen ist es Punkt 5 Uhr. Am Tisch draußen ist fast alles weggegessen.
Da ist die schon an der anderen Boot, sie sind nicht alle bloß für dich.
Eigentlich das gesagt.
Die einen machen Hausaufgaben, die anderen gehen mit Kollegen aus der Nachbarschaft spielen. Dönis überlässt Davide nochmals den Computer. 15 Minuten darf er noch spielen. Dann ist seine Computerzeit für diese Woche aufgebraucht.
Haha. Ein Punkt.
Das war Davide aus Zürich mit seinen kleinen und großen Wünschen. Und morgen sind wir in Genf und besuchen Thomas oder Tom, wie sich der 10-Jährige aus Genfs internationaler Gemeinde lieber selber nennt. Eine Woche nach der Parlamentswahl in Rumänien ist der Machtkampf entschieden. Staatspräsident Băsescu hat seinem Erzfeind Victor Ponta erneut den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen müssen. Băsescu hatte zunächst gehofft, eine andere Figur aus der siegreichen sozialliberalen Union zu finden, die er mit dem Posten des Premierministers hätte betrauen können. Doch das Bündnis wollte Ponta und keinen anderen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann berichtet.
Nach einer Woche des Hinauszögerns hat sich Staatspräsident Basescu ins Unvermeidliche schicken müssen. Vor den Wahlen sagte er noch, Ponta nicht mehr als Regierungschef nominieren zu wollen. Dieser Mann sei zu klein für ein solch hohes Amt. Und er fügte in einer Rhetorik, die den rumänischen Politikern so eigen ist, an, eine Kröte könne man schlucken, ein Schwein aber nicht. Nun musste Basescu aber auch das Schwein schlucken und seinen verhassten Rivalen befördern. Victor Ponta hat mit seiner sozialliberalen Union über 60% der Wählerstimmen geholt. Dank Restmandaten kommt er sogar auf über 66% und erreicht damit die Verfassungsmehrheit. Ponta hat denn auch schon angekündigt, die Verfassung ändern zu wollen.
Pentru a avea o majoritate constituțională care să permită modificări și reforme importante.
Nur so könnten wichtige Reformen umgesetzt werden. Reformen, das heißt aus Pontas Sicht vor allem den Ausbau seiner Machtfülle. Der Premier will das Parlament verkleinern, die Kompetenzen des Staatspräsidenten beschneiden und diesen nicht mehr vom Volk, sondern vom Parlament wählen lassen. Für die Bukarester Politikanalystin Laura Stefan ist zudem klar, dass Ponta und seine Getreuen einen Angriff auf die Justiz planen, die ihnen in den letzten Jahren zu unabhängig geworden ist.
They list the courts, the constitutional court, the prosecutors and the intelligence services. But the control of the judiciary is not.
Die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, das Verfassungsgericht, die Geheimdienste, eine Vielzahl von Pontas altkommunistischen Parteigängen hätten ein Interesse daran, diese Institutionen unter ihre Kontrolle zu bringen. Ob die Regierung nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten im Sommer ein neues Impeachment plant, will Laura Stefan nicht ausschließen, aber wahrscheinlich ist es in ihren Augen nicht. Präsident Basescu verbleiben ohnehin nur noch etwa anderthalb Jahre im Amt. Danach werde die Regierung einen Getreuen im höchsten Staatsamt einrichten können. So sei im nationalen Interesse zu hoffen, dass sich die Streithähne auf einen Waffenstillstand und eine ruhigere Kohabitation einigen könnten. Rumänien hat genug Probleme, die angepackt werden müssten. Angefangen beim schleppenden Wirtschaftsgang, über das Bildungs- und Gesundheitswesen bis zur maroden Infrastruktur. Lösungsansätze hat man von den Politikern im Wahlkampf keine vernommen. Aber nun hat Victor Ponta die Hand ausgestreckt und gesagt, er wolle ein Regierungschef für alle Rumänen sein.
Să formăm un guvern pentru toți românii.
Ponta hat versprochen, die Sparpolitik zu beenden, die Löhne anzuheben und die Steuern zu senken. Wie er dies angesichts der leeren Staatskassen zu tun gedenkt, bleibt vorläufig sein Geheimnis.
Marc Lehmann. Das Schweizer Männerskiteam steckt in der Krise. Trauriger Höhe- bzw. Tiefpunkt. Im gestrigen Riesenslalom von Alta Badia konnte sich kein einziger Schweizer in den Weltcup-Punkterängen klassieren, also unter den besten 30. Olympiasieger Carlo Janka verlor fast 8 Sekunden auf die Bestzeit. Jetzt sind unkonventionelle Maßnahmen gefragt, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Peter Schnieder.
Fast 8 Sekunden Rückstand ohne erkennbare Fehler ist im Skiweltcup mehr als eine große Welt. Carlo Janka als Teamleader gibt große Rätsel auf. So groß, dass SRF-Skiexperte Bernhard Russi eine Maßnahme vorschlägt, die im Skisport eigentlich ein Tabu ist. Ein Materialwechsel mitten in der Saison.
Ich glaube, es wäre sehr wahrscheinlich nicht allzu mutig, wenn man jetzt sagt, ich muss einen Schritt machen, ich muss mich anders umsehen, ich muss ein anderes Umfeld, eine andere Farbe, eine andere Firma.
Die Ausrüsterfirma trotz laufenden Verträgen zu wechseln, das ist sehr ungewöhnlich, sagt der Manager von Carlo Janka, Giuseppe Fri, der sich nicht erinnern kann, dass schon einmal ein Spitzenfahrer mitten in der Saison das Material gewechselt hat.
Nein, das kann ich mir in 14 Jahren nicht erinnern, dass irgendjemand gemacht hat. Wenn er einen Markenwechsel vornehmen würde, dann ist eben noch lange nicht Garantie, dass es dann funktionieren würde.
Ein Ausstieg aus dem laufenden Vertrag sei theoretisch möglich, meint Giuseppe Fri. Wobei Carlo Janka jetzt zuerst eine Auslegeordnung machen müsse, um sämtliche Optionen zu überprüfen, wie eine längere Pause oder gar ein Neuaufbau im Europacup. Für den ehemaligen Cheftrainer bei Swiss Ski, Martin Rufener, ist ein Materialwechsel der letzte mögliche Ausweg aus der Krise.
Ja, es ist viel Aufwand, den man muss. Es sind sehr viele Leute involviert. Die eine Seite, die total enttäuscht ist, und andere, die man noch nicht kennt. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich von meiner Warte aus würde als zweite Variante, als letzten Ausweg suchen.
Das sieht auch der jetzige Männerchef Ossi Inglin so. Denn ein Materialwechsel mitten in der Saison bringe auch keine Garantie für schnellere Zeiten. Darum hat Ossi Inglin andere Sofortmaßnahmen eingeleitet.
Jetzt haben wir mal so diskutiert, dass er da Skifahrer ist, Break macht, eine Pause macht. Er wird nochmal einen Konditionsschub einlegen. Und dann denken wir schon, dass wir den Ansatz noch halt gleich über den Riesenmann finden. Ein intensives Riesenalarmtraining ab 26. Dezember.
Das heisst, Galo Janka wird auf die Abfahrt in Bormio zwischen Weihnachten und Neujahr verzichten. Zusammen mit den anderen Riesensalomfahrern bereitet er sich dann auf die Wettkämpfe im Januar vor. Bei den Heimrennen in Adelboden und Wengen können sich die Schweizer keine Nuller-Resultate mehr leisten, wie in Alta Badia.
Punkt 1.
Harry Potter! Was für eine unglaubliche Ehre!
Harry Potter, ab wie vielen Jahren soll der Film für Kinder freigegeben werden? Gleich mehr zum Thema im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüsche.
Die Altersfreigabe für Kinofilme oder DVDs wird ab kommendem Jahr nicht mehr in jedem Kanton einzeln bestimmt. Stattdessen legt eine neue Kommission die Altersfreigabe für die ganze Schweiz einheitlich fest. In Rumänien soll nun doch Premierminister Ponta die neue Regierung bilden. Präsident Băsescu hat ihn damit beauftragt, obwohl zwischen den beiden seit Monaten ein Machtkampf im Gang ist. Der Schweizer Zementkonzern Holcim sieht sich mit weniger Bauaufträgen konfrontiert. Es sollen deshalb pro Jahr 120 Millionen Franken eingespart werden und Holcim muss 410 Millionen Franken abschreiben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.